Vielleicht dann nochmal so ein bisschen aufgelockert. Diese Woche, als der große Mond war, war plötzlich alles in so einem ganz besonders kalten Licht, aber irgendwie war selbst nachts auf einmal Farbe da. Aber passend zur Predigt hat das Wetter jetzt ja endlich das getan, was man vom November erwartet. Grau durchgehend. Morgens, wenn man aufsteht, ist es grau. Abends, wenn man nach Hause kommt, ist es grau. Bald ist es dann auch nur noch dunkel. Und dann ist es gut, dass irgendwann Weihnachten kommt und die Tage wieder länger werden und die Sonne dann irgendwann wieder rauskommt und die Tage wieder länger werden und wir wieder klar sehen können. Aber wir wissen ja, dass das nur eine Phase ist, dass das nur vorübergehend ist. Jedes Jahr kommt der November, der Dezember und dann wird das irgendwann wieder besser und dann ist es auch wieder irgendwann Sommer und dann wird es wieder Herbst und immer so hin und her. Wir kennen das Jahr, aber was, wenn so ein Nichtdurchblick keine Phase mehr ist, sondern Dauerzustand. Wenn man gar nichts mehr sehen kann, weil die Farben nicht unterschieden werden können, weil das Licht, ob es da ist oder nicht, keinen Unterschied mehr macht. Man vielleicht spürt, jetzt ist es warm, dann stehe ich wohl in der Sonne, oder es ist kalt, dann ist wohl Schattenzeit. Blindheit ist eine Beeinträchtigung, die man niemandem wünscht. Und gleichzeitig ist es auffällig, wie viele Berichte von Blindheit und von Menschen, die davon getroffen sind, in der Bibel stehen. Begegnungen mit Blinden. Jesus hat ja auch gleich mehrere davon und eine davon schauen wir uns heute an, wenn wir über ein weiteres Wunder aus dem Johannesevangelium nachdenken. Ein Wunder, was wieder mehr als nur ein Wunderbericht ist, wo es mehr um mehr geht als nur um die eigentliche Heilung. Ich lese uns jetzt gleich einige Verse aus Johannes 9. Das ist ein sehr langer Bericht, sind über 40 Verse. Von daher erspare ich euch, die jetzt alle vorzulesen. Aber wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, schlagt die gerne mit auf, schaut da rein. Dann seht ihr, ob ich, wenn ich hinter die Geschichte weitererzähle, auch immer noch schön bei der richtigen Geschichte geblieben bin. Und dann könnt ihr das mit überprüfen. Und wir versuchen gemeinsam klar zu sehen aus Johannes 9. Und ich lese uns die ersten 7 Verse. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dann dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm: Geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin, wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Klar sehen. Das ist das Thema heute Morgen und an drei Punkten oder mit Hilfe von drei Fragen versuchen wir auch ein bisschen klarer zu sehen. Die erste Frage ist klarer Fall. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem, in Jerusalem und er sieht am Wegesrand einen Blinden sitzen. Der gehört in Jerusalem wohl schon fast zum Inventar, sitzt da an jedem Tag, bettelt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Immer an der gleichen Stelle, seit seiner Geburt, und das sagt der Text auch gleich am Anfang, seit seiner Geburt, also sein ganzes Leben lang, ist dieser Mann schon blind gewesen. Und natürlich stellt sich jetzt für die Jünger sofort die Frage, ja, was heißt denn das, wenn der schon so lange blind gewesen ist? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass dieser Mann mit dieser Krankheit geschlagen wurde? Und es kommen für die Jünger nur zwei in Frage. Entweder der Blinde selbst oder seine Eltern. Einer oder einer von den Gruppen, also einer oder zwei, müssen irgendwie schuld gewesen sein. Und es ist ja immer diese menschliche Suche nach Verantwortlichen, nach Schuldigen, die wir auch gerne irgendwo haben. Wenn irgendwas passiert, muss doch irgendeiner das Ganze verbockt haben, muss doch irgendeiner das getan haben, muss doch irgendjemand die Verantwortung haben, damit es so weit gekommen ist. Gerade dann, wenn Krisen in unser Leben kommen, wenn Krankheiten da sind, wenn Probleme kommen, dann suchen wir nach Schuldigen und Verantwortlichen. Diese Frage, woher kommt das eigentlich? Und Jesus stellt sich dieser Frage auch, aber er gibt eine ganz andere Antwort als die, die die Jünger eigentlich erwartet hätten in dieser Situation. Und es ist ja eigentlich logisch, wenn wir mal überlegen, wer ist denn schuld daran, dass jemand blind geboren worden ist? Der Blinde selbst kann es ja wohl kaum gewesen sein. Der ist ja schon so auf die Welt gekommen, was will er denn vorher gemacht haben, als er noch im Bauch seiner Mutter war? Bei den Eltern könnte man natürlich sagen, war da irgendeine genetische Veranlagung da, irgendeine Erbkrankheit und so weiter, aber gleichzeitig auch da nach Schuld zu suchen, ist doch irgendwie sehr weit hergeholt. Und Jesus macht ja deutlich, das Ziel hierbei ist nicht die Frage zu stellen, wer hat's verbrochen, sondern das Ziel dabei ist zu sehen, wer kann denn damit umgehen. Gottes Größe soll durch das Ganze sichtbar werden. Es soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Das sagt Jesus. Das soll es jetzt gehen und das soll es gehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, heißt das jetzt, dass da gar kein Zusammenhang zwischen irgendeiner Schuld und Krankheit ist? Dass da gar keine Verbindung an diesem Punkt ist? Immer wenn ein Mensch krank wird, wenn er oder sogar aus dem Leben gerissen wird, dann trifft uns das ja hier sehr hart, weil es immer heißt, da wird eine Lücke gerissen und wir stehen vor Fragen, von denen wir keine Antwort geben können. Und wir merken, dass etwas hier in unserem Leben, hier in dieser Welt, nicht in Ordnung ist. Ja, wir haben uns daran gewöhnt, weil das irgendwie dazugehört. Und wir wissen alle, dass am Ende unseres Lebens der Tod stehen wird. Und trotzdem trifft uns das hart. Und wir wollen das nicht akzeptieren, dass das Lebensrealität ist. Und ich glaube, dass wir so darauf reagieren, hängt damit zusammen, dass tief in unserem Herzen irgendwo noch so ein Funke davon übrig geblieben ist, der sich daran erinnert, auch wenn von uns niemand dabei war, dass es aber einmal einen Zeitpunkt gab, wo das nicht so war. Dass es eine Zeit gab, wo es eigentlich anders war und dass es auch eigentlich anders sein sollte. Wenn wir in die Bibel schauen, merken wir ja, es gab mal einen anderen Plan. Es war auch mal anders gedacht. Als Gott die Welt geschaffen hat, war kein Gedanke daran, dass es Blindheit und Krankheiten und Tod geben sollte. Das war im Paradies so nicht vorgesehen. Aber jenseits des Paradieses, da wo wir jetzt leben, auf den Trümmern vom Garten Eden, da ist das plötzlich Realität geworden. Abseits von Gott müssen wir mit dem größten Leid rechnen, was uns trifft. In dieser Zeit zwischen dem Paradies und dieser Zeit, die nach dieser Welt kommen wird, wo all das auch keine Rolle mehr spielen wird, wenn wir bei Gott sein werden, in dieser Zwischenzeit sind Krankheiten, sind Krisen, sind Tod, Realität, denen wir uns stellen müssen. Krankheiten sind also eine Folge davon, dass was kaputt gegangen ist. Krankheiten sind eine Folge davon, dass die Sünde die Welt zerstört. Haben also mit Sünde generell zu tun, aber eben nicht individuell. Das heißt, dass es Krankheiten gibt, sind eine Folge davon, dass die Sünde in der Welt ist. Aber es ist zu einfach zu sagen, du bist krank, weil du gesündigt hast. Und das ist zu kurz gegriffen, das ist furchtbar unbarmherzig, diesen Schluss zu ziehen, zu sagen, das ist die Schuld eines einzelnen Menschen, du glaubst zu wenig, deswegen bist du krank. Damit macht man Leute erst wirklich krank und wird sie kaputt machen. Krankheit ist die Folge davon, dass grundsätzlich was kaputt gegangen ist. Dieser Fall auch hier von dem Kranken ist also nicht so klar, wie man das vielleicht auf den ersten Blick sich denken könnte oder wie die Jünger sich das gewünscht hätten. Jesus macht aber klar, dass Handlungsbedarf besteht. Er will eingreifen, er will handeln. Er ist auf die Welt gekommen, um das Kaputte wiederherzustellen und zwar nicht nur oberflächlich, sondern von der Wurzel her Erneuerung zu schenken. Er ist gekommen, um die Trennung von Gott zu beheben. Er bringt Licht in die Finsternis. Mit ihm beginnt etwas Neues und das wird jetzt auch deutlich, wenn wir sehen, wie Jesus mit dem Kranken umgeht. Und ich erinnere mich dran, als ich mal in einem anderen Kontext über diesen Text gesprochen habe und eine Andacht dazu gehalten habe und das beschrieben habe, was dann passiert ist. Da ist einige Wochen später ein Mann zu mir gekommen und hat gesagt, seitdem ich dich da habe predigen gehört, kann ich dir nicht mehr zuhören. Du hast das so furchtbar geschildert, diesen heiligen Moment. Aber ich weiß nicht, wie man das anders schildern soll. was da passiert, was da gemacht wird. Jesus spuckt auf den Boden und rührt da irgend so einen Matsch an und klatscht dem Blinden ins Gesicht, auf die Augen. Ja, es ist ein besonderer Moment, weil Jesus das macht, aber es ist eklig, oder? Also als Kind macht man ja mal solche verrückten Sachen, greift in den Blumenkübel und isst das dann oder denkt so, ich habe irgendwo die Bilder in der Werbung gesehen von irgendwelchen Fango-Packungen, das kann ich selber auch, schmeiß mich in den Schlamm, die Verwandtschaft zum Wildschwein ist vielleicht doch auch näher, als ich gedacht habe, das geht irgendwie, aber es ist doch Dreck. Das ist kein besonderer Moment in dieser Situation. Und dann kommt ja noch obendran, dass Jesus dann auch zu den Blinden sagt, so, und mit dieser Packung, die ich dir jetzt da aufs Gesicht gegeben habe, läufst du jetzt nochmal quer durch die Stadt. Karnevalskostüm mal ganz anders vielleicht. Also überhaupt diese Aufforderung, den Blinden zu sagen, geh mal durch die Stadt, durch das ganze Gewusel, geh zu diesem Teich, wasch dich dort. Was für ein Auftrag, den Jesus hier bringt. Und gleichzeitig merken wir, dass Jesus hier etwas tut, was mit der Erneuerung, die er schenken will, zu tun hat. Aus was hat Gott den Menschen geformt? Aus Erde und Staub. Und hier mit Erde, Staub, was auch immer da in Jerusalem auf dem Boden alles lag, beginnt dieses Neue bei den Blinden. Damit fängt Jesus an. So wie Gott den ersten Menschen geschaffen hat, so hier aus dem Staub auch etwas Neues. Und mit dieser Begegnung mit Jesus beginnt die Heilung. Als der Blinde sich diese Packung abgewaschen hat, kann er plötzlich sehen. Was für ein Moment wird das für ihn gewesen sein. Zum ersten Mal in seinem Leben, wir wissen nicht, wie alt er war, aber da werden schon einige Jahre ins Land gegangen sein. Zum ersten Mal in seinem Leben kann er merken, was hell und dunkel wirklich heißt, was die Farben sind. Und er sieht Menschen, die hinter den Stimmen stehen, die er die ganze Zeit nur gehört hat. Und er kann einordnen, was das für Geräusche waren, wie unterschiedlich vielleicht lauter oder leiser ein Pferd und ein Esel geklungen hat. Und jetzt weiß er auch warum, weil das Pferd viel größer ist als der Esel und die Hufe größer sind. All das kann er jetzt plötzlich begreifen. Mit Jesus beginnt etwas Neues. Alles ist gut, alles klar. Oder aber auch nicht. Denn da sind einige, für die ist das Ganze nicht so klar. Keine klare Situation, oder doch? Diese Begegnung mit Jesus ist ja eigentlich schon vorbei. Bis dahin habe ich ja den Text eben schon vorgelesen. Aber die nächste Begegnung wartet schon. Und man hätte ja schon fast damit rechnen können, dass wenn Jesus einen Kranken heilt, irgendwie ist ja meistens Sabbat. Und wenn Jesus einen Kranken am Sabbat heilt, dann gibt es auch meistens hinterher ein Problem, weil da immer Leute sind, die sagen, Momentchen mal, es ist Sabbat, da wird nicht gearbeitet, einen Kranken zu heilen, das ist Arbeit. Hier ist irgendwas schiefgelaufen. Und genau so passiert das auch hier wieder mit diesem Blinden. Der Sabbat als jüdischer Feiertag und die Schriftgelehrten sagen, das kann nicht funktionieren. Da stimmt irgendetwas nicht. Und zunächst einmal sind es ja gar nicht die Schriftgelehrten, die sich darüber aufregen, sondern zunächst einmal sind es ja auch noch die Menschen, die sonst noch in Jerusalem sind, die den Blinden schon immer kannten. Und jetzt plötzlich hüpft er da auf fröhlich durch die Stadt, er kann auf einmal sehen, und die sagen sich, da stimmt auch irgendwas nicht. Wie kann das sein, dass der jetzt plötzlich sehend ist? Und die erste Reaktion ist es, er ist es gar nicht. Der muss all die Jahre einen versteckten Zwillingsbruder gehabt haben, den haben sie jetzt rausgelassen und der konnte sehen und der springt jetzt hier durch die Stadt. Und der Blinde sagt, nee, ihr kennt mich doch, ich bin es. Ich kann jetzt plötzlich sehen. Und je mehr er sich da erklärt, umso größer wird der Aufruhr und dann kommen die Schriftgelehrten auf den Plan, die den Feiertag besonders heilig haben wollen. Und sie sagen, wie kann das denn funktionieren, dass der jetzt geheilt hat? Wie soll das denn gehen? Und die Frage, die dahinter steht, ist gar nicht, was hat sich Jesus eigentlich rausgenommen, sondern die Frage, die die Schriftgelehrten und die Pharisäer ja eigentlich stellen, ist diese Frage von, wer ist dieser Jesus eigentlich? Wer ist dieser Jesus, dass der permanent über das Gesetz drüber tritt, dass er ständig meint, sich da irgendwas rauszunehmen über die Traditionen, was bisher überhaupt nicht so erlaubt war. Irgendwie haben sie ja sogar Angst vor Jesus. Und je länger man merkt, je länger man die Berichte auch in den Evangelien liest, merkt man ja, wie sich der Ärger aufstaut, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer merken, die Leute laufen Jesus hinterher. Der hat immer mehr Zulauf. Und was ist, wenn unser Einfluss jetzt plötzlich schwindet, wenn das weniger wird? wenn wir plötzlich nichts mehr zu sagen haben. Die fürchten also einen Menschen, einen Mann, der mehr Macht hat als sie. Einen, der deutlich zeigt, dass er mehr ist als ein Mensch. Aber er kann ja nicht mehr als ein Mensch sein. Er kann nicht der Messias sein, weil die Schriftgelehrten ja festgelegt haben, wie der Messias sein muss. Die haben eine feste Kategorisierung und haben sich ganz klar gesagt, wie muss ich mir das vorstellen, wie muss das sein? Also der muss eigentlich wie sie sein, vielleicht noch ein bisschen besser, aber Jesus kann es definitiv nicht sein. Das funktioniert so nicht. Wenn Jesus der Messias ist, würde das ja heißen, sie als religiös Interessierte, als Menschen, die Gott ehren wollen, müssen sich mit diesem Jesus intensiv auseinandersetzen. Und darauf haben sie keine Lust. Jesus passt nicht in ihr Weltbild und es gibt nur eine Lösung und das vollziehen die Schriftgelehrten hier auch, dass sie sagen, dieser Mann muss ein Sünder sein. Der kann nicht der Messias sein, mit dem stimmt irgendwas nicht. Den schieben wir als Sünder aus unserem Weltbild heraus. Die einen sagen also, Jesus ist ein Sünder, die anderen sagen, der Blinde ist ein Lügner. Jetzt muss die Lösung herbeigeführt werden, also werden die Eltern einbestellt. Die müssen doch irgendwas sagen können. Die haben doch bestimmt irgendwas mitgekriegt, was hier passiert ist. Und die wiederum haben gar keine Lust auf irgendwelchen Streitereien, auf irgendeine Auseinandersetzung. Und von daher schieben sie den Ball eigentlich wieder ins Feld von den Blinden und den Schriftgelehrten. Sie wissen nur eins, unser Sohn war blind, als er geboren worden ist. Bis eben war er durchgehend blind. Wie es jetzt kommt, dass er geheilt ist, können wir nicht sagen, wir waren nicht dabei. Fragt ihn bitte selber. Die haben keine Lust auf Auseinandersetzung in diesem Punkt, weil die Schriftgelehrten ja schon gesagt haben, Freunde von Jesus, die werden aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen. Die dürfen nicht mehr bei uns mit dabei sein und das wollen sie ja unter keinen Umständen, denn dann wären sie ja völlig ins Bodenlose gefallen, so ausgegrenzt, wer will denn das noch sein? Jetzt wird der arme Ex-Blinde wieder einbestellt ins Verhör, der kann sich über seine Freiheit gar nicht freuen. Und wenn man den Text jetzt liest, merkt man, dass die Situation immer verzweifelter wird in dem Ganzen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten suchen dringend nach einem Grund, um jetzt irgendwie Jesus zu verurteilen. Sie stellen Frage nach Frage und sie bohren und sie bohren und sie bohren. Und der Blinde kann aber ja auch nichts anderes sagen, als das, was ihm passiert ist. Da kommt jemand, der macht mich sehend, jetzt stehe ich hier. Und das Ganze gipfelt dann in das Ganze, dass er nach diesen ganzen Fragen irgendwann zu den Pharisäern sagt, sag mal, warum fragt ihr denn die ganze Zeit, wollt ihr seine Jünger werden? Ihr seid so interessiert an diesem Jesus, wollt ihr ihm auch nachfolgen? Und die Pharisäer sind natürlich völlig außer sich, weil das für sie ja gar nicht geht. Sie können mit Jesus ja nichts anfangen, von daher können sie auch niemals seine Jünger werden. Und wir merken immer weiter, das Problem ist, sie wollen Jesus einfach nicht. Es darf nicht sein, dass er von Gott kommt. Es darf nicht sein, dass er Gottes Worte ausspricht und dass er etwas von Gottes Handeln in dieser Welt zeigt. Und der Blinde legt den Finger noch einmal in die Wunde, als er sagt, wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Und damit ist das Maß bei diesem religiösen Verhör endgültig voll. Der Blinde fliegt raus. Du hältst jetzt den Mund, du sagst nichts mehr. Er hat die Wahrheit gesprochen, aber sie wollen die Wahrheit nicht hören. Getroffener Hund bellt, könnte man fast schon sagen. Und der Fall ist doch eigentlich klar an dieser Stelle. Wer kann denn einen Blindgeborenen heilen? Das kann nur von Gott kommen. Aber wenn Gott hier am Werk ist, dann ist meine eigene Stellung ja in Gefahr. Und so fordert diese Begegnung, die der Blinde mit Jesus hat, den Blinden, aber noch viel mehr ja auch die Pharisäer heraus und letztendlich fordert jede Begegnung mit Jesus auch uns heute heraus. Wenn nämlich die Frage da ist, wie reagiere ich darauf, dass Jesus Gott ist? Was heißt das denn? Wenn ich Jesus als Gottes Sohn und Herrn anerkenne, dann heißt das ja, ich selbst muss mich von dem Sockel runterholen, auf dem ich stehe. Von dem Podest, von dem ich bisher gesagt habe, ich bin Mittelpunkt der Welt, ich bestimme, was für mich und was für alle anderen richtig ist. Und dieser Platz muss aber dann frei werden, weil Jesus der ist, der diesen Platz einnimmt. Dann mache ich nicht mehr meine eigenen Regeln, sondern er. Dann muss ich mir eingestehen, dass ich Hilfe brauche und er die einzige Rettung und die einzige Hilfe ist, die ich habe. und dass er Aufträge in meinem Leben gibt. Und das Glauben heißt, ich gehe vertrauensvoll die Schritte, die er von mir fordert, auch wenn sie noch so abwegig sind, wie mit irgend so einem Macho-Pampe auf dem Gesicht quer durch eine Stadt zu laufen. Mit Jesus ist es eine klare Situation. Er ist Gottes Sohn, er ist der Retter. Siehst du das klar, wenn Jesus dir begegnet? Und damit sind wir beim letzten Gedanken, klare Sicht. Die Freude ist bei den Blinden schnell verflogen. Man könnte ja eigentlich sagen, was für ein toller Tag. Endlich kann der sehen. Endlich ist deine Gefangenschaft im Dunkeln vorbei. Aber dieses ganze Verhör und dieses ganze ungläubige Verhalten, was ihm begegnet ist, hat bei ihm alles genommen, was bisher da war. Er läuft irgendwie noch ziellos weiter durch Jerusalem. Und jetzt gibt es noch einmal eine Begegnung mit Jesus. Das ist besonders, das wird uns selten berichtet bei den Wundergeschichten, aber Jesus sucht irgendwie auch diesen Mann, der so verloren jetzt durch die Stadt streift. Er hat seine religiöse Gemeinschaft verloren, aber Jesus sucht ihn, weil er ihn in seine Familie, in eine neue Gemeinschaft mit aufnehmen will. Und Jesus kommt direkt auf den Punkt, als sie sich treffen, und fragt ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Also glaubst du an den, Menschensohn ist ja eine Bezeichnung aus dem Alten Testament, für den Messias, für den Retter, den Gott schickt? Glaubst du an den Retter, den Gott schicken wird? Und die Frage von Jesus bringt das, was vorher schon die Pharisäer verzweifeln lassen hat, ja auf den Punkt. Der hier Rettung bringt, ist Gottes Sohn. Das ist Gott, der in diese Welt eingreift. Und das heißt, ich muss mich dem auch unterordnen. Ich muss irgendwie eine Position zu ihm beziehen. Für den Blinden ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Er würde ja gerne glauben, aber wer ist denn dieser Menschensohn? Wem soll ich denn da glauben? Nach wem fragst du denn da? Und Jesus sagt ihm: Du siehst ihn. Es ist der, der dir gerade gegenübersteht. Der, der dich geheilt hat. Jesus hat ihm zuerst die Augen geöffnet und jetzt auch noch viel tiefer das Herz. Die Augen des Herzens, könnte man so in biblischer Sprache auch sagen. Das, was vorher schon die Diskussion war, zeigt sich jetzt. Der Blinde glaubt. Er hat schon den Glauben zu Jesus eigentlich vorher gefunden, weil er sagt, der hat mich doch gerettet. Der kommt doch von Gott. Der muss es doch sein. Und jetzt ruft er es aus, Jesus gegenüber: Ich glaube. Ich glaube an dich. Und diese Begegnung mit Jesus war für den Blinden so wichtig. Und diese Begegnung brauchen wir alle. Diese Begegnung mit Jesus, wo er uns die Augen nochmal wieder öffnet. Jeder Mensch. Jesus sucht uns. Er ist ja in diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, wer verloren ist. Und wie viele von uns gehen aber ja irgendwie in einem Zustand durch diese Welt, ohne ihn zu sehen. Und zwar waren wir alle mal so. Wir alle sind von unserer Grundausstattung als Menschen zunächst mal blind, wirklich was von Gott zu erkennen. Wirklich zu erkennen, was es heißt, dass Jesus uns sucht. Dass er unser Retter ist. Dass er uns helfen will, aus diesem Dunkel herauszufinden. Aus uns heraus wäre kein Vertrauen, kein Glauben an Jesus möglich. Der kann doch gar nicht gut sein. Der liebt uns doch gar nicht. Alle diese Zweifel, die uns irgendwie immer wieder durch den Kopf gehen, die stehen uns doch so oft im Weg. Und ich glaube, das ist die größte Blindheit unseres Lebens, dass wir ihn nicht als Retter erkennen und lieber immer noch blind durch die Gegend tapsen, weil wir meinen, wir würden es doch auch alleine schaffen. Aber Jesus kommt zu uns, genauso wie er zu den Blinden gekommen ist, und er steht vor uns, will auch uns eine neue Sicht schenken, und er fragt auch uns: Glaubst du? Glaubst du an den Menschensohn? Er stellt sich uns vor. Durch sein Wort spricht er zu uns. Natürlich kommt er nicht leibhaftig sichtbar zu uns. Aber diese Fragepunkte, die kommen. Durch ganz unterschiedliche Dinge. Für manchen sind es vielleicht nur ganz kurze Momente, die er gesehen hat. Menschen, die angesprochen worden sind, zum Beispiel von irgendwelchen Plakaten, die aufgehängt werden. So, ihr kennt das wahrscheinlich auch an der Autobahn. Diese großen "Ich halte dich Gott" oder solche Plakate von christlichen Organisationen. Oder sie kriegen irgendwo einen Schnipsel von der Andacht mit oder ihnen fällt irgendwo ein, dass sie mal als Kinder in der Jungschar waren oder vielleicht Konfirmandenunterricht gehabt haben, irgend so ein Wort aus der Bibel und plötzlich gehen die Augen auf. Da ist doch irgendwas. Irgendetwas muss doch da vielleicht dran sein. Was ist denn, wenn ich mich dem auf den Weg gehe? Jesus steht so vor unseren Türen und will auch uns eine neue Sicht schenken, damit wir mehr erkennen, damit wir mehr begreifen, damit wir mehr verstehen, wer er ist. Und damit wir nicht nur ihn erkennen, sondern auch uns erkennen. Erkennen, dass wir Hilfe brauchen. Erkennen, dass wir ohne ihn verloren sind. Dass es nicht geht, wenn Jesus nicht da ist. Dieses geistliche Sehen machen, was Jesus hier am Ende dieser Begegnung mit dem Blinden macht, ist ja eigentlich noch viel mehr als die erste Heilung. Natürlich hat das die größeren Auswirkungen im ersten Moment. Aber das geistliche Sehen machen, das hat Ewigkeitswert für Menschen. Wenn Jesus es Licht werden lässt, dann erkenne ich, wo in meinem Leben Dinge in die falsche Richtung laufen, wo die Schienen meines Lebens in die falsche Richtung gelegt worden sind, wo meine Gedanken mich doch immer wieder von ihm wegtreiben, wo ich egoistisch und stolz war, wo ich nicht nach Gott gefragt habe, wo ich andere verletzt habe, wo ich nicht seinem Auftrag nachgekommen bin. Und gleichzeitig erkenne ich aber eben ja auch, er liebt mich so viel mehr, als ich mir das hätte vorstellen können. Auch wenn ich das noch gar nicht in vollem Umfang verstehen kann, und es ist ja auch die Frage ist, ob wir jemals auf dieser Welt in vollem Umfang verstehen werden, was es heißt, dass Gott uns so sehr liebt. Aber es sind kleine Hinweise und ein Stück mehr, um klar zu sehen. Jesus will auch uns klare Sicht schenken, damit wir ihn besser erkennen können, damit wir staunen und aus dem heraus zu seiner Ehre leben wollen, ihn anbeten, unser ganzes Leben zu seiner Ehre leben. Wenn ich sehe, wer Jesus ist, dann macht das was mit mir im Leben. Dann macht das was mit meinem Herzen. Das lässt mich nicht mehr kalt. Es stärkt das Vertrauen und es zeigt, dass es nicht von meiner Leistung abhängt. Und das wird ja hier auch deutlich. Der Blinde hat nichts getan, dass Jesus ihn heilt. Er hat auch nichts getan, dass er blind geworden ist. Schon vor seiner Geburt war das festgelegt. Aber auch schon vor seiner Geburt hat sich Jesus für ihn interessiert, genauso wie er sich auch schon für uns interessiert, viel länger als wir gedacht haben. Und es ist spannend, dass hier in diesem Bericht, in diesem Wunder, der am wenigsten sehen konnte, zumindest am Anfang, der ist, der am Ende am meisten sieht. Und dass die am meisten sehen konnten, die auch religiös und so weiter schon vorgebildet waren, dass die am Ende am blindesten waren. Die alles hätten wissen müssten, die waren blind wie die Maulwürfe. Und ich glaube, auch das ist die Herausforderung, die dieser Text auch an uns stellt, die wir vielleicht schon ganz lange mit Jesus unterwegs sind, die schon ganz viel gehört haben, die schon ganz viel von ihm mitbekommen haben, auch diese Frage zu stellen, Jesus, sehe ich dich eigentlich wirklich? Und dass es unser Gebet wird, so wie wir es eben gesungen haben, Herr, öffne du mir die Augen, immer wieder neu, dass ich dich wirklich sehe. Dass ich die richtige Brille aufsetzen kann, und zwar die, die hilft, dich zu sehen. Und nicht eine Brille, die irgendwie verzerrt und was anderes sehen. Jesus will uns klare Sicht schenken, dass auch wir klar sehen können. Und ich glaube, wenn wir uns auf die Begegnung mit ihm einlassen, dann kann genau das passieren. Dass wir ihn noch mehr erkennen, dass wir mehr begreifen und dass wir klare Sicht haben und ihn anbeten. Ich bete mit uns. Jesus, es ist so gut, dass du in unser Leben hineinkommst und dass du auch uns suchst und gesucht hast, wie du diesem Blinden begegnet bist und ihm nachgegangen bist, auch da, wo er schon gar nicht mehr voller Freude war, weil er von diesem ganzen Verhör völlig verunsichert war. Danke, dass du uns suchst und dass du unsere Augen aufmachst, damit wir klar sehen können, was es heißt, dass du uns liebst. Dass wir verstehen können, wer du bist. Und dass du das mit uns tust, ganz egal, wer wir sind, wie alt wir sind, wie lange wir schon mit dir unterwegs sind oder ob wir noch gar nicht klar entschieden haben, ob wir das wollen. Danke, dass du uns hinterhergehst und dass es immer wieder Bausteine in unserem Leben gibt, die uns helfen, zu begreifen. Du hast alles für uns gegeben. Wir haben es so nötig, dass du unser Retter bist, weil wir es alleine nicht schaffen. Wir brauchen dich. Und Herr, es ist mein Gebet, dass wir das noch tiefer erkennen, dass wir voll davon ergriffen werden, von dieser unfassbaren Liebe, die du uns gezeigt hast. Das, was wir eigentlich fast nicht begreifen können, dass es uns noch mehr ins Herz rutscht und dass von dort aus unser Leben verändert wird, dass wir bereit sind, ganz für dich zu leben, dass nicht wir uns in den Mittelpunkt drängen und dadurch deinen Platz räumen, dass nicht wir uns in den Mittelpunkt drängen und dadurch auch andere Menschen verletzen, sondern dass wir bereit sind, unser Leben in deine Hand zu legen und damit auch bereit sind, für andere Menschen da zu sein. Dass wir uns vergeben, dass wir uns versöhnen, dass wir füreinander beten, dass wir uns helfen und unterstützen und dass wir auch diesen Blick haben für die Menschen in unserem Umfeld, die dich noch nicht kennen. Dass wir bereit sind, von dir zu reden und unser ganzes Leben so zu leben, dass Menschen durch uns von deiner Hoffnung hören, die du gibst, und diese Hoffnung, die du uns schenkst, auch erleben können, sehen können und erfahren können. Gib uns immer wieder die Kraft dafür. Amen.